Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer. Hier wären wir wieder mit einer neuen Ausgabe von Ciao und Ciao in der Linux- und Open-Source-Welt. Und erstmal hallo Ciao.
Ja, ich grüße dich, Jean. Schön, dass du wieder da bist. Wir hatten ja jetzt eine Woche Pause, weil du Urlaub gemacht hast. Du hast dich gut erholt, wie ich gehört habe. Und ich begrüße natürlich auch jeden Zuhörer, der in der vierten Folge uns immer noch treu geblieben ist.
Ja, so langsam kristallisieren sich dann wahrscheinlich auch die Stammzuschauer raus oder Zuhörer besser gesagt. Ja, vielen, vielen Dank, dass ja, ihr immer noch so viel Interesse am Podcast habt. Und ja, ich denke, wenn das weiterhin so gut läuft, werden wir da auf jeden Fall auch weitermachen, oder?
Ja, bisher haben wir Bock drauf und wir freuen uns auf jeden Freitag. Da nehmen wir das nämlich immer auf, auch wenn ihr das verspätet hört. Also Freitag ist immer unser Termin, wo wir uns treffen.
Genau, ja. Wobei, also die ganzen Podcast-Sachen, die RSS-Feeds und so weiter, werden auch schon am selben Tag meistens aktualisiert. Aber wenn ihr das auf YouTube schaut, dann wird das ein bisschen später wahrscheinlich dann ausgestrahlt. Weil ja, halt freitags bei mir auf meinem YouTube-Kanal immer ein Video erscheint. Und ja gut, letzte Woche war es so, dass, was kam da raus? Kam da ein Podcast raus? Doch, da kam. Nee, da kam kein Podcast raus. Nee, aber vor 2 Wochen, da hatte ich zum Beispiel nur den Podcast, weil ich kein anderes Video geschafft habe wegen dem Urlaub. Dann kam da halt der Podcast raus, aber ansonsten kommt halt immer so Samstag, Sonntags oder sowas raus. Aber ja, ich denke, das ist noch vertretbar.
Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Also dann schauen wir
Ja.
mal, über was wir heute quatschen hier.
Ja,
Über
fangen wir doch gleich
Linux-Themen und
an, oder?
Open-Source-Themen. Also fang mal an, lieber Jean.
Ja, zum Beispiel, also ich denke, wir haben jetzt ja 2 Wochen quasi so ein bisschen nachzuholen, auch wenn die Themen immer noch so ein bisschen im Sommerloch stecken, aber wir haben ein ganz, ganz, ganz großes Thema, worüber wir uns noch nicht unterhalten haben und was hoffentlich für euch noch nicht so ein großer alter Hut ist. Für mich ist es tatsächlich relativ neu, weil ich im Urlaub war und wirklich mal abgeschaltet habe. Und zwar geht es um XFCE 4.14. Ja, ich habe getweetet, dass wir das noch erleben dürfen, so nach Motto, ist echt eine große Ehre, dass da jetzt eine neue Version rauskommt. Und erstmal eine Frage an dich, was sind eigentlich deine Erfahrungen mit XFCE?
Also, das, was ich jetzt sage, ist wie immer rein subjektiv, ne? Ja, das muss man immer dazu
Ja.
sagen, weil es gibt immer irgendjemanden, der dann sagt, du hast ja keine Ahnung, weil du das magst oder das nicht magst. Also, bei mir rangiert XFCE tatsächlich auf Rang 2 bei meiner ganz subjektiven persönlichen Beliebtheitsskala, was Desktops betrifft. Ihr wisst wahrscheinlich, das ist kein großes Geheimnis, dass Mate oder Mate auf Platz 1 bei mir ist. XFCE fand ich immer schon gut. Es ist unheimlich schnell, finde ich. Es ist auch, wenn man es kennt, intuitiv. Wenn man es nicht kennt, dann kann es vielleicht am Anfang ein bisschen abschrecken, weil man, ja, also dieses Vanilla XFCE ist ja auch aus meiner Sicht
Hübsch.
relativ, ja, genau, relativ hässlich, würde ich jetzt mal sagen. Und ich erlebe immer wieder, dass Leute eigentlich auf den ersten Anblick reagieren. Also es wundert mich zwar, die sagen, das ist aber nicht schön. Also da, oder bei Mate sagen auch manche, bei Ubuntu Mate, das ist so hässlich grün. Ja, und das verwundert mich dann immer, dass Leute nicht sagen, okay, dann mache ich eben diese grünen Icons weg. Und mach die blau oder rosa oder rot, wie auch immer. Ne? Und wenn ich den grünen Desktop-Hintergrund nicht mag, dann nehme ich halt einen anderen. Und bei XFCE ist es natürlich auch so, also die Icons sind nicht schön, dieser Desktop-Hintergrund ist nicht besonders schön, es ist alles so ein bisschen grau, aber man kann ganz, ganz tolle Sachen mit XFCE 4 machen. Es ist eigentlich fast so flexibel, würde ich sagen, wie ein Plasma. Also ich mag es sehr gern und was ich auch an XFCE gut finde, was andere schlecht finden, dass das mehr oder weniger eine langsame Entwicklung ist und dadurch ist es auch ungeheuer stabil in meinen Augen.
Ja, also ich stimme dir da in sehr, sehr vielen Punkten zu. Es ist ultra stabil. Jetzt schauen wir halt mal mit der 4.14, wie das wird, beziehungsweise ob da vielleicht doch der ein oder andere Bug drin wäre. Das wäre ja auch eigentlich, glaube ich, eine Weltneuheit, wenn XFCE irgendwo wirklich einen Bug drin hat. Also jedenfalls für mich als Nutzer, weil erstens bin ich ja noch nicht so lange Linux-Nutzer, also jedenfalls nicht für XFCE-Releases. Da habe ich ja jetzt quasi, wenn man so will, wahrscheinlich erst den zweiten mitbekommen. Und ja, unglaublich, wie das stabil ist. Und auch, ich finde es, so wie du sagtest, auch wirklich super gut, dass es tatsächlich ja einen relativ großen Release-Zyklus hat oder relativ langsamen Release-Zyklus. Aber da kommen wir nochmal gleich zum Sprechen drauf. Jedenfalls bei mir ist XFCE jetzt auch nicht auf Platz 1. Ich habe mal eben ein bisschen überlegt, während du geredet hast. Ich hätte das, glaube ich, gar nicht so auf Anhieb mitbekommen. Ich denke, XFCE ist tatsächlich bei mir auf Platz 3, wenn ich sagen würde. Und das teilt sich das Ganze mit Mate. Und auf Platz 1 bzw. Platz 2 ist bei mir Cinnamon oder GNOME. Auf welchem Platz die beiden jetzt sind, das schwanke ich immer ein bisschen hin und her. Ja, weil ich jetzt auch zunehmend da ein bisschen unzufrieden mit meinem Cinnamon werde, aber das können wir ja nochmal später zum Beispiel anschneiden. Jedenfalls, ja, ist XFCE bei mir auch nur auf Platz 3 und das ist eigentlich, ja, wie du schon sagtest, die Flexibilität, die Anpassbarkeit, so jetzt haben wir es, ist ja eigentlich schon echt stark und überholt andere Desktops bei weitem. Aber vom reinen Funktionsumfang her, finde ich es teilweise noch nicht ganz so fortgeschritten wie andere Desktops. Zum Beispiel habe ich sehr, sehr gerne immer eine Fensterübersicht. Das heißt, zum Beispiel jetzt auf meinem Rechner kann ich jetzt in die linke untere Ecke gehen und ich sehe einfach alle Fenster aufgelistet. Und genau, kann dann eben halt das Fenster auswählen, was für mich gerade passt oder was ich halt eben haben will. Ja, das erleichtert für mich zum Beispiel den Workflow ungemein. Klar, man hat auch unten eine Leiste, aber ich weiß nicht, so mache ich das zum Beispiel gerne oder so das ein oder andere Feature. Ja, gibt es halt unter XFCE nicht, was halt auf meinen Workflow nicht so ganz drauf gepasst hat, beziehungsweise mein Workflow einfach ein bisschen gestört hat. Aber ansonsten muss ich sagen, ist es auch ein richtig schöner Desktop, also wenn du ihn halt eingerichtet hast, aber es gibt ja viele Distros, die halt XFCE schon so ein bisschen voreingerichtet haben. Und wenn du dir zum Beispiel das Whisker-Menü anschaust, das ist unglaublich, ja, was das für Funktionen hat. Und ja, einfach super gut reinpasst, obwohl es eigentlich sich gar nicht so besonders anfühlt.
Ja, also ich sehe das ganz genauso. Du hast natürlich recht, diese ganz modernen Features, die du jetzt gerade angesprochen hast, die hat ein XFCE natürlich nicht. Und ich vermute mal, die werden auch so schnell da nicht Einzug halten, denn das würde auch das Konzept von XFCE verändern. Also das würde dann zwar moderner werden, aber es würde sich dann zum Beispiel an sowas wie Cinnamon anpassen. Und ich denke, XFCE-Anwender wollen das eigentlich genauso, wie es ist, nur vielleicht einen Hauch moderner. Also ich habe ja XFCE auf meinem Arch-System. Und das hat den Grund, was ich vorhin schon sagte, dass es eben meiner Meinung nach eins der stabilsten, also eine der stabilsten Desktop-Umgebungen ist, die es für Linux gibt. Und ich habe so die Erfahrung gemacht bei Arch, dass ich mit XFCE einfach viel weniger Probleme habe, also als jetzt beispielsweise mit Plasma oder Mate, wo dann doch immer wieder so kleine Bugs auftauchen, weil eben die Entwickler von diesen modernen Desktop-Umgebungen, gerade Plasma ist da ein Beispiel, die sind ja unheimlich schnell am Entwickeln und die machen ja alle 2 Wochen was Neues und da kommt wieder neue Funktionen. Natürlich kann das unter Umständen fehleranfällig sein. Und bei XFCE habe ich gerade bei Arch gesehen, das ist dann halt schon wie eine Eins. Ne? Also da muss man sich keine Gedanken machen, dass da irgendwas plötzlich nicht mehr funktioniert, was den Desktop betrifft. Das finde ich tatsächlich sehr gut an XFCE. Aber wir sind ja noch gar nicht bei den Neuigkeiten, die es da gibt.
Das ist unglaublich, ja. Wir reden, wir reden, wir reden und ihr fragt euch jetzt so, ja, was ist da jetzt neu vielleicht? Ja, kommen wir doch einfach mal zu den Neuerungen. Ja, Version 4.14 ist ja erschienen und Ja, 4,5 Jahre sind fast vergangen seit der letzten Version und seitdem hat sich ja einiges geändert. Zum einen ja, wurde GTK2 eigentlich, ja, ich würde mal sagen, immer unwichtiger, beziehungsweise ist halt einfach veraltet. Das heißt, die haben das ganze gesamte GTK3, ja, sie haben es auf GTK3 portiert, so, okay. Und haben dann auch noch zum Beispiel andere nette Neuerungen reingehauen, zum Beispiel V-Sync ist jetzt mit dabei oder auch High-DPI-Monitore werden nun viel, viel besser unterstützt, zum Beispiel Unix.eu, vielleicht kennt ihr den ja, Nick, der ist ja XFCE, ich sag mal, absoluter XFCE-Liebhaber, der nutzt es ja auch die ganze Zeit, hat es da aber auch schon für 4K-Monitore eingestellt, was tatsächlich wahrscheinlich am Ende ein bisschen gedauert hat. Wobei, ich glaube, ich habe mir das Video sogar angesehen von ihm, wo er das gezeigt hat. Das ging sogar, aber jetzt ist es wahrscheinlich noch einfacher geworden. Und ja, außerdem kann nun XFCE ein bisschen besser mit NVIDIAs proprietären Treiber. Genau, und Multi-Monitor-Konfigurationen kann man nun auch abspeichern und wieder laden. Und das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache, oder?
Ja, also du hast ja gerade das mit High-DPI erwähnt und das ist klar, man konnte sich vorher das mit viel Mühen und viel Wissen natürlich einrichten, aber ja, also wie ich vorhin schon sagte, die meisten, die wollen das halt irgendwie gleich haben, ne? Also ohne viel, dass man da jetzt irgendwas groß im Terminal machen muss, sondern dass man sagt, okay, die Unterstützung ist gegeben und ich meine, solche Monitore gibt es ja erst nicht seit gestern. Und insofern ist es schon gut, wenn Desktop-Umgebungen nach und nach jetzt sowas anbieten. Bei Mate ist es ja auch so, dass die so eine Autoerkennung eingebaut haben, wo also der Desktop automatisch erkennt, angeblich, dass High-DPI erforderlich ist und dann wird es sozusagen intern umgesetzt. Und dass diese Kleinigkeiten, die es dem Nutzer einfacher machen, darf man nicht unterschätzen. Also auch so eine Sache wie, dass dieser Do Not Disturb-Button jetzt eingerichtet ist für Benachrichtigungen. Ja, also wenn man zum Beispiel einen Podcast aufnimmt, also wir machen das ja nicht, aber wer das dann tatsächlich macht, der möchte natürlich nicht mittendrin mit Benachrichtigungen gestört werden und so. Und da gibt es auch andere Fälle, wo man sagt, jetzt will ich meine Ruhe haben. Und das sind so ganz winzige Kleinigkeiten, wo man aber sieht, dass die Leute zuhören und eben auf den Nutzer eingehen. Die können sich vorstellen, welche Bedürfnisse ein Anwender hat. Ja, und das finde ich immer gut, wenn man sowas merkt, also dass da nicht am Anwender vorbei entwickelt wird, weil man selber irgendwelche Vorstellungen hat. Und wenn man einfach darauf schaut, okay, die wollen das vielleicht haben und das machen wir jetzt. Sowas finde ich sehr, sehr sympathisch, wie ich überhaupt das ganze Entwicklerteam von XFCE sehr sympathisch finde. Den Sean Davis zum Beispiel, das finde ich einen ganz tollen Typ.
Auf jeden Fall. Also ich selber kenne den Sean Davis jetzt nicht, aber ich habe gelesen, die sind insgesamt zu zweit eigentlich nur so richtig aktiv. Und dann gibt es noch so 10, so ein paar andere Unterstützer, die immer mal wieder was machen. Ist ja unglaublich, dass so ein Zweierteam ja so viele Nutzer um sich schart am Ende. Ja, XFCE ist ja beliebter denn je, würde ich ja schon fast sagen. Und ja, der Na, Hype ist es ja nicht, aber sagen wir mal so, die Beliebtheit insgesamt über XFCE, die hält weiterhin an und das ist eine wunderschöne Sache.
Ja,
Und da
absolut.
merkt, ja, sag ruhig.
Sprich zu Ende. Ich
Okay.
habe
Oh,
Zeit.
sorry. Okay. nee, ich hätte auch Zeit. Nee, jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Ja, also das Bemerkbare dabei ist ja, man hat jetzt keinen so richtigen Schickimicki-Desktop, wie du schon sagtest, mit den ganz neuen Funktionen und so weiter, dies und jenes. Nein, es ist wirklich einfach nur ein Desktop. Man hat sich auf das Wesentliche dabei konzentriert und ja, wahrscheinlich auch schon wieder ein Beispiel, wenn man nicht sich in irgendwelche Details verliebt oder sondern sich halt einfach auf das Wesentliche konzentriert, kann halt dabei auch was richtig Gutes rauskommen. Und das ist zum Beispiel auch mein Hauptkritikpunkt bei KDE. Ich finde, oder bei Plasma, ich finde, dass da ja, Es gibt abnormal viele Funktionen und Features und so weiter, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die halt nicht ganz zu Ende gedacht wurden oder vielleicht auch nicht so zu Ende getestet wurden. Und das ist immer sehr schade. Und sowas würde ja XFCE, glaube ich, nie passieren. Also hoffen wir es mal.
Also das meinte ich vorhin auch damit mit dem Plasma, ne? Also das, die sind innovativ und das kann, das finde ich auch absolut toll, ne? Also die haben Visionen, die wollen diese Visionen umsetzen, die arbeiten wie die Tiere daran. Aber ich habe manchmal den Eindruck, es geht alles sehr, vielleicht auch ein bisschen zu schnell, ne? Also da gibt es mal ein Plasma und dann 2 Wochen später gibt es schon wieder das Neue und da haben wir das eingebaut und da haben wir das jetzt umgestellt. Sowas passiert dir natürlich bei XFCE überhaupt nicht. Na, da weißt du, was du hast. Und auch wenn jetzt eine neue Version rauskommt, im Grunde genommen werden die meisten sehen, es ist eigentlich mehr oder weniger beim Alten geblieben. Ja, also das, zum Beispiel die Portierung von GTK 2 auf GTK 3, das ist ja unter der Haube und davon spürt der normale Anwender ja gar nichts. Ne? Das ist ja
Ja.
für Entwickler wichtig, aber du wirst jetzt nicht das aufmachen und wirst sagen, oh, da ist ja GTK 3, schau dir das an. Also das wird nicht passieren.
Ja,
Das ist,
genau, ja.
bei Mate war das genauso. Also da war das ja schon vor 2 Jahren oder so. Und als das passiert ist, dass die dann gesagt haben, oh, yippie-yay, wir sind jetzt auf GTK 3, da hat man als Anwender nichts davon gemerkt. Na, und das soll ja eigentlich auch so sein. Man soll ja nichts merken eigentlich.
Und wenn man als Anwender nichts merkt, dass irgendwie eine komplett neue Technologie oder sowas im Hintergrund arbeitet, ich denke, dann hat man sein Ziel auch wunderbar erreicht.
Ja, absolut. Und deswegen, also ich habe für XFCE schon immer irgendwie sehr viel Sympathie. Also ich mag, was die machen. Und seien wir mal ehrlich, die Gefahr ist ja auch bei dieser Modernisierung. Na? Wir hatten das ja auch mit Compiz, mit den Wobbling Windows und mit dem Cube, na? Und solchen Dingen. Das war ja alles schön. Aber letztendlich war es ja auch viel Spielerei. Ne? Ob jetzt dieses Fenster, wenn ich das zumache, da so komische Muster erzeugt, bevor es dann endlich weg ist.
Ja.
Ja, das ist nett zum Anschauen und es ist irgendwie cool. Aber ich finde es eigentlich auch gut, wenn ein Fenster sofort zumacht und ich habe keinen Effekt. Ne? Also ich
Ja.
weiß nicht, wie dir das da geht. Also. Oder auch
Ja.
dieses Einblenden von Fenstern und dann kannst du da bei Plasma noch einstellen, wie lang soll das denn dauern, bis das Fenster da ist, ne? Und wie transparent soll es dann sein? Ja, aber also kann mich nur wiederholen. Also ich möchte ein Fenster aufmachen und dann soll es da sein. Ich will nicht, dass das
Genau, ja.
einblendet.
Man will ja am Ende auf seinem Rechner, denke ich mal, arbeiten, als irgendwie solche Spielereien zu machen. Und stimme ich dir vollkommen ein. Also ich finde die Einstellungen bei KDE Plasma in der Hinsicht auch ein bisschen, naja, sagen wir es mal ein bisschen übertrieben. Aber ja, manchen gefällt das vielleicht und dann ist es ja auch voll okay. Aber ja, mir geht es ja genauso. Ich will eigentlich auf meinem Rechner arbeiten. Wobei ich muss sagen, auf dem Cinnamon sind ja auch so ein paar Animationen drauf. Die wurden auch jetzt mit der Zeit immer, ich sag mal, entschlackt, würde ich mal sagen, und auch immer kürzer gemacht, also dass es sich halt alles knackiger anfühlt. Ja, darauf arbeiten eigentlich die Linux-Mitentwickler schon seit Jahren hin und ja, jedenfalls, ja, ja, so ganz ohne Animation finde ich, ist es am Anfang immer etwas ungewöhnlich, aber ja, sie sollte auf jeden Fall nicht so lang dauern und meiner Ansicht nach braucht man wirklich nicht so einen Desktop-Würfel oder ja, ne, oder solche anderen komischen Spielereien, weil nö, muss man nicht unbedingt haben. Und ich glaube, das war so ein Hype damals, das ist schon ein bisschen länger her, vielleicht auch schon vor meiner Linux-Nutzungszeit. Ich glaube, das kam so 2008, denke ich, vielleicht mal so auf. Und genau, also ich habe das zum Beispiel auf dem Rechner von meinem Vater gesehen, der hat ja ganz, ganz lange OpenSUSE mit KDE genutzt und da hat er sich auch so einen Desktop-Würfel eingerichtet und hast ihn nicht gesehen und ja, war er sehr aktiv in der Hinsicht und ja, das war halt quasi, ich denke, so eine Zeit, wo man gesehen hat, wow, das kann mein Rechner schon so krass oder solche coolen Features unterstützt ja schon, ist ja super cool, ne? Also wie sich ganz einfach die Technik so weiterentwickelt hat. Und jetzt denken wir uns, ja gut, haben wir gesehen, aber eigentlich zum Arbeiten ist es vielleicht doch nicht so gut.
Ja, und da bevorzuge ich dann eben auch die Stabilität, also das, und dass man vor allen Dingen, solche Sachen nicht benutzen muss. Also, dass das angeboten wird, ist ja okay für Leute, die da einen Sinn dafür haben, verstehe ich ja auch. Also, dass vielleicht, wie ich vorhin sagte, wenn ein Fenster sanfter eingeblendet wird, dann ist es vielleicht auch nicht so snappy, aber vielleicht ein bisschen schöner und ästhetischer. Ne? Ich verstehe das schon. Ne? Es hat ja nur ästhetische Gründe letztendlich. Aber ich mag auch eigentlich mehr einen klassischen Arbeitscomputer. Und deswegen mag ich eben auch Mate, das entspricht letztendlich so einem Windows, sagen wir mal, XP 7. Na, ungefähr. Da ist unten eine Leiste, da hat man ein Menü und dann hat man ja die ganzen Sachen, die man in die Leiste einbinden kann. Und vielleicht hat man auf dem Desktop noch was. Ich weiß nicht, hast du Desktop-Ordner oder sowas? Oder magst du das auch nicht, wenn du jetzt Chrome-Nutzer bist? Nicht Chrome, Gnome-Nutzer bist,
Ja.
dann magst du wahrscheinlich das nicht so gern, na, wenn am Desktop ein Ordner liegt. Der Home-Ordner zum
Ja.
Beispiel.
Ja. Nee, also ich selber habe eigentlich, mein Desktop ist immer frei. Beziehungsweise eine Sache habe ich immer auf meinem Desktop und das ist immer eine Verknüpfung zu meinen Notizen. Ich habe eine ganz, ganz einfache Textdatei, wo ich draufgehe, halt sich ein Texteditor öffnet und ich da meine Notizen habe. Und die Notizdatei, warte mal, ich suche die mal, ich denke, die ist so um die 200 Zeilen lang oder so. Und ja, sind halt verschiedene Sachen drauf und schreibe ich mal wieder auf und habe da so kleine meine To-Do-Liste. Klar, manche haben da ihre eigene App und so weiter, aber für mich persönlich reicht das schon teilweise ja, für eine einfache Textdatei. Und genau das habe ich auf dem Desktop und ansonsten eigentlich gar nichts. Also vielleicht dann mal einen Lernplan, wenn ich für die Uni lerne, dass ich immer daran erinnert werde und immer ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich drauf schaue. Und ja, dass ich das halt ein bisschen schneller erreiche. Aber sonst habe ich nie was auf dem Desktop. Und oder jedenfalls die meiste Zeit nicht, beziehungsweise ich nutze es nicht. Und das ist, ich finde, schön und ich kann jeden Windows-Nutzer oder jeden Nutzer nicht so gut nachvollziehen, dass die dann so einen komplett vollgepackten Desktop haben mit 2, 3, 4, 5 Ordnern, mit irgendwie 10 PDF-Dokumenten, dann noch irgendwie, ja, schlummert irgendwo noch so 2 Ordner mit Old Firefox Data rum, die halt beim Firefox immer mal erstellt wurden. Man schaut da ja gar nicht drauf auf den Desktop, man müllt den einfach zu und irgendwann denkt man sich so, ja, Mist, sollte ich vielleicht mal wieder aufräumen. Und tja, nutzt du den Desktop groß?
Also im Prinzip auch nicht viel. Also was ich ganz nett finde, also ich habe das eingebunden, dass mir zum Beispiel externe Festplatten oder SD-Karten, die ich reinschiebe oder Sticks, dass mir die dann auf dem Desktop angezeigt werden, sobald ich sie also in den Port reinstecke. Das finde ich ganz nett. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe auf der SD-Karte irgendwelche Fotos und die möchte ich jetzt hier anschauen, dann macht mir das auf dem Desktop auf und dann öffne ich den und habe sofort über den File Manager den Zugang zu dieser Karte. Das finde ich praktisch. Ansonsten, also es ist für mich eine Abkürzung sozusagen. Ansonsten müsste ich in den File Manager rein und müsste das dann da öffnen, wäre ein Klick mehr. Und den spare ich mir dadurch. Und weil das bei mir relativ häufig passiert, dass da irgendwelche anderen Platten drin sind, habe ich, oder auch, ich habe ja mehrere SSD-Festplatten auch im Rechner. Und der Zugang, den habe ich dann auch auf dem Desktop, dass ich da schnell mal in den Ordner reinschauen kann von meiner zweiten SSD oder von meiner Datenfestplatte oder so weiter. Das finde ich praktisch, weil es einfach eine Abkürzung ist. Aber was du gesagt hast mit dem Zumüllen von irgendwelchen Dateien oder so, das habe ich auch nicht.
Ja, finde ich schön, ja. Nee, also ich muss sagen, ich habe irgendwie gefühlt immer mindestens einen Dateimanager offen, beziehungsweise mir geht es auch immer so, dass wenn ich irgendwas öffne, ich dann meistens irgendwas rüber kopiere oder rüberschiebe und ich eh einen Dateimanager brauche. Und von daher nutze ich tatsächlich nur diese Seitenleiste. Wobei früher habe ich auch den Desktop in der Hinsicht benutzt, aber um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht mal, ob auf meinem Haupt-PC gerade das mit angezeigt wird oder nicht. Ich könnte es dir tatsächlich gerade nicht sagen. Ja, jedenfalls kommen wir doch wieder in Richtung unseres Themas zurück und das wäre noch XFCE. Und zwar kam jetzt relativ aktuell diesmal, ich glaube sogar heute, oder? Heute haben wir den 23., oder? Hey, ja, das ist ja
Ja.
top aktuell. Das ist ja top aktuell. Und zwar kommt oder haben die Entwickler von XFCE die Version 4.16 angekündigt. Und mit ein paar spannenden Neuerungen, die ich finde, beziehungsweise auch so ein paar Stimmungskiller, wenn man so will. Wobei ich denke, niemand vermisst GTK4 und Wayland in XFCE, oder? Oder vermisst du das?
Ich persönlich vermisse es nicht, aber nur deswegen, weil Wayland ja noch nicht so ausgereift ist, wie ich das gerne hätte. Also ich würde Wayland sofort benutzen, aber es sind eben ein paar Sachen, also gerade für uns, ne, wo wir jetzt Screencasting zum Beispiel machen. Das funktioniert eben unter Wayland nicht. Aber für andere Leute, die sowas nicht machen, was jetzt in diese Richtung geht, ist Wayland schon gut, und ich würde mich freuen, wenn Wayland mal ausgereift sein würde. Und ja, bei XFCE denke ich, wird es sehr verspätet ankommen, sehr, sehr verspätet. Soweit ich gehört habe, bei GNOME ist es natürlich, ja, das soll sehr bald kommen.
Ist es ja eigentlich schon drin,
Ja,
also meistens, oder?
optional, ne? Also je nachdem, aber du kannst dich ja immer noch entscheiden, ein X-System zu nutzen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also es wurde sozusagen abgelöst, aber du kannst immer noch das anders machen. Bei Mate soll es jetzt auch schön langsam kommen. Und bei allen anderen, denke ich, ist das noch Zukunftsmusik. Und bei XFCE, du hast ja gerade vorhin gesagt, 4 Jahre hat es jetzt gedauert, bis zur 4.14 und die 4.16. Ich denke, das sind jetzt im Moment Gedankenspiele. Also bis das kommt, das dauert.
Wobei, die Entwickler, halte dich fest, sitzt du gerade?
Ja.
Das ist gut. Setzt euch auch mal hin, Zuschauer. Die Entwickler, passt auf, streben einen halbjährigen Release-Zyklus bei XFCE an. Da war ich platt.
Ja, ich denke, das liegt auch daran, dass ich glaube auch, dass Sean Davis, wenn ich mich nicht alles täuscht, der ist ja auch bei Xubuntu sehr aktiv. Und dieser halbjährige Zyklus, denke ich, ist dann angepasst an Ubuntu Releases. Könnte ich mir vorstellen, dass die also zu jeder neuen Xubuntu-Veröffentlichung dann sozusagen was Neues bei XFCE haben wollen.
Das kann sein, beziehungsweise, dass sie dann so einen Ansporn haben, dann quasi da auch wirklich dann am Ende die Deadline einzuhalten, Anführungszeichen, für den nächsten kommenden Xubuntu Release dann wahrscheinlich, oder?
Ja, wobei, ich meine, ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn man sich da so fixe Daten setzt. Da gerät man unter Druck und möglicherweise wirft man dann etwas raus, was noch nicht fertig ist, nur weil der Termin da ist. Könnte passieren. Also dieses Prinzip, was auch Debian hat, zu sagen, fertig ist es, wenn es fertig ist, nicht am 23. April, weil da der Veröffentlichungstermin ist, sondern Debian sagt ja ganz einfach, wir haben so ungefähr eine Vorstellung, aber wir bringen es raus, wenn es fertig ist. Und bei XFCE ist es ja letztendlich auch so, jetzt immer gewesen. Also es war einfach so, jetzt haben wir was und jetzt veröffentlichen wir das. Und wenn das jetzt verändert wird, ich weiß nicht, ob das gut ist.
Ja, auch nicht so, aber wobei jetzt wir bei der 4.16 wahrscheinlich noch länger warten müssen als ein halbes Jahr. Also die haben gesagt, nee, warte mal, ein Veröffentlichungszyklus von knapp einem Jahr müsste das sein, oder? Habe ich das falsch gelesen? Könnte auch von knapp einem Jahr immer ein Zyklus sein. Sorry, ich glaube, das ist ein knapp eines Jahres. Sorry, tut mir leid, war schon fast, nee, doch 6 Monate, 6 Monate. Sorry, ich war in der Zeile verrutscht. Ja, jedenfalls, die 4.16 wird noch ungefähr ein knappes Jahr dauern, bis sie kommt, aber man plant das halt quasi schon mit ein. Oder beziehungsweise man strebt es halt an. Und finde ich so erstmal nicht schlecht. Aber klar, du hast recht, man sollte wirklich abwarten, bis eine Version veröffentlichungsfertig ist. Und ich glaube, das passiert den XFCE-Entwicklern hoffentlich nicht.
Ja, und ich glaube, das, was jetzt da gesagt wird, das zeigt auch, da sind jetzt Leute mit Leidenschaft dran, die wollen was reißen, die haben eine Vision für die Zukunft. Und ich glaube, das ist auch für die Linux-Landschaft schon wichtig, weil es ja Das verfolgst du ja ganz genauso wie ich. Es gibt ja so viele Projekte, die wieder eingestellt werden. Und diese Sicherheit für einen Anwender finde ich eigentlich auch immer wichtiger. Also, dass man sagt, okay, ich bin jetzt nicht irgendwie auf einem toten Pferd mit meiner Sache, die ich da habe. Ob das jetzt eine Distribution ist, die es übermorgen nicht mehr gibt, oder auch ein Desktop, wie bei LXDE ist es ja auch so eine Sache. Ne? Da hat man so den Eindruck, viel wird da wohl nicht mehr passieren. Ne? Und das ist für Anwender, naja, das ist so eine Sache. Ne? Da lässt man sich vielleicht nicht allzu gern drauf ein. Man will schon immer, dass die dran arbeiten. Und ich glaube, das möchten die Leute von XFCE zeigen. Wir sind nicht tot, uns gibt es noch und wir gehen durchaus auch in die Zukunft. Also dieses Image, wir sind die ewig Gestrigen, na, da tut sich nichts, das wollen die wahrscheinlich loswerden.
Ja, wobei das Image, die wahrscheinlich auch erstens, ich sag mal, so viel am Ende, ich sag mal, Eindruck quasi bei den Leuten geschaffen hat, dass man halt wirklich einen Desktop hat, welcher sich kaum verändert die Jahre über und nicht mal neue Versionen rauskommen und dann trotzdem noch auf halbwegs modernen Geräten echt gut zu nutzen ist. Ist eine coole Sache.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, das sind wir am Anfang des Ganzen. Ich mag XFCE sehr gern. Ich nutze es auch gerne und ich halte den Jungs alle Daumen, dass das alles funktioniert. Und ich kenne auch schon Leute, die mir gesagt haben, sie haben das 414er jetzt schon irgendwo auf Manjaro oder auf Arch oder so. Und es funktioniert anscheinend auch gut. Also ich habe jetzt noch keine Rückmeldungen, dass da irgendwie Probleme gibt.
Ja, also ich denke auch, ja, halten wir einfach mal die Finger gekreuzt quasi, dass das soweit alles hinhaut, ne? Und aber wenn ich mir so denke, so einen Nachteil, oder es gibt einen großen Nachteil bei vielen Linux-Desktops, finde ich. Also insgesamt. Bei manchen, glaube ich, die kriegen die Veränderung so ein bisschen mit. Und zwar, ich schneide es einfach mal an, Touchscreen Support. Ist ja bei vielen Desktops, denke ich, absolut nicht der Fokus. Was hältst du davon? Meinst du, ein Desktop, ein Linux-Desktop braucht in der Zukunft wirklich Touchscreen-Support? Beziehungsweise würdest du so eine Funktion wirklich richtig gut nutzen?
Also ich glaube, ich persönlich nicht. Ich bin nicht so der Touchscreen-Typ und ich glaube, da müsste Linux generell mehr aufs Tablet auch wandern oder eben auch aufs Phone. Also jetzt für einen normalen Desktop-PC, wo ich einen Monitor vor mir stehen habe, da vermisse ich Touchscreen-Sachen eigentlich nicht. Ich würde jetzt nicht mit dem Finger da auf meinem Monitor rumfahren.
Da brauchst du es auf jeden Fall nicht,
Nee,
ne?
und bei Tablet, naja, da sind wir eben nicht so weit. Also ich sehe da kaum, ja, oder was heißt kaum? Ich sehe eigentlich gar nichts, was jetzt auf dem Tablet so richtig funktioniert und wo man sagt, okay, da haben wir jetzt eine Linux-Distribution, die etwas ablöst auf dem Tablet. Also sehe ich großartig für die breite Masse nicht.
Ja, weil ich habe mir das Thema mal gestellt, beziehungsweise die Frage gestellt, weil ich ja mittlerweile studiere und dort eigentlich gefühlt jeder zweite so ein Convertible hat, ja. Und ich muss sagen, ich habe ja diesen 200 HP Laptop, 200 € HP Laptop da ja gekauft mir vor einem Jahr und muss sagen, da habe ich ja teilweise schon ein bisschen in die Röhre geschaut, wenn ich halt gesehen habe, wie dann halt manche, wenn halt der Dozent halt vorne eine Zeichnung gemacht hat, war ich halt irgendwie ziemlich aufgeschmissen. Ja, ich habe das dann meistens gelöst, dass ich das dann übers Handy fotografiert hat und habe und über KDE Connect direkt auf mein PC geschickt habe und halt eingefügt habe. Das geht schon irgendwie, aber wenn du dann noch irgendwas dazu zeichnen willst oder irgendwas hinschreiben willst, dann wird das sehr, sehr schwierig und sagen wir so, ist am Ende auch nicht so praktisch. Und ja, ein guter Kumpel von mir, beziehungsweise ja, sehr gut befreundeter Kommilitone von mir, der hat sich ein Lenovo Convertible, glaube ich, gekauft, also so ein ThinkPad X1 oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jedenfalls, das Ding hat Touch und der hat das mit einem Arch Linux auf GNOME laufen. Und da muss ich sagen, läuft das super. Aber ich denke, mit XFCE oder mit Mate oder ich denke auch mit Cinnamon würde er da ziemlich aufgeschmissen sein, oder?
Ja, du brauchst dann eben GNOME. Ich denke, die sind da am
Ja.
weitesten. Also das, und man sieht auch an der GNOME-Oberfläche, denke ich, dass die in diese Richtung denken. Also das wird ja oft von Desktop-Nutzern ein bisschen kritisiert,
Ja.
wie das alles aufgebaut ist, ne, und mit den Aktivitäten. Und dann hast du da diese großen Buttons und das ganze Zeug. Aber das ist ja letztendlich vom ganzen Design her schon in diese Richtung gedacht. Und wenn man das jetzt so betrachtet, dann ist es vielleicht nicht mehr zu kritisieren, sondern dann ist es vielleicht sogar sehr innovativ, ne? Also, weil mit dem XFCE alleine, wie das schon aufgebaut ist, ist es natürlich nicht ideal für solche Sachen wie jetzt Touch, ne? Also, da
Ja.
würde ich jetzt auch sagen, da würde auch ich, obwohl ich jetzt kein großer GNOME-Fan bin, aber für Touch-Sachen würde ich wahrscheinlich GNOME bevorzugen, so wie das aufgebaut ist. Oder vielleicht auch ein Elementary oder sowas. Oder
Ja.
Budgie möglicherweise auch noch. Wobei
Nee,
Budgie schon
also.
weniger, also eher GNOME und Elementary.
Ja, also Cinnamon zum Beispiel hat jetzt auch in der neuen Version auch auf dem Sperrbildschirm, der Bildschirmtastatur quasi eingerichtet, bietet quasi die Option dazu. Und ich denke, sie gehen schon ein bisschen in die Richtung, aber bei ganz, ganz vielen Desktops hast du dann das Problem, dass du noch so ein Startmenü vor dir hast. Und ja, wenn du halt so ein kleines, zimperliches Startmenü hast, ist das natürlich blöd. Da ist natürlich so ein Vollbild. Startmenü, wie es jetzt zum Beispiel GNOME hat. Aber ich denke, auch KDE würde wahrscheinlich auch gut mit Plasma in den Touchscreen-Bereich kommen. Ich weiß nicht, wie gut die da aufgestellt sind. Ich muss sagen, KDE verfolge ich ja manchmal nicht ganz so. Ich denke, das größte Problem ist dann tatsächlich das Menü. Oder auch insgesamt die Bedienelemente halt unten in der Taskleiste. Und dass die halt teilweise dann doch ein bisschen klein sind. Und ich denke, das ist eigentlich das Hindernis, wenn man so will. Jetzt erstmal grob von der Benutzeroberfläche her. Aber dann zum Beispiel verschiedene Touch-Eigenheiten, wie zum Beispiel, dass du dann zum Beispiel einfach so ein Fenster hin und her ziehen kannst und so weiter. Das geht mit GNOME alles. Habe ich zum Beispiel auch auf den Chemnitzer Linux-Tagen probiert. Da hatten die einen Ubuntu-Rechner mit Ubuntu 18.04 mit Touchscreen-Support und das hat wirklich super funktioniert und hat sich auch echt gut eingefühlt, muss man sagen.
Ja, das meinte ich vorhin auch damit. Also, dass ich in der Richtung sehe, und das muss dann für solche Zwecke auch nicht so super konfigurierbar sein. Also, da geht es auch nicht darum, dass man da Mordssachen verändert, sondern das muss einfach für diese Funktionen top eingerichtet sein. Und dann brauche ich eben diese großen Buttons, die ich aber persönlich jetzt auf dem Desktop irgendwie nervig finde. Also, mir gefällt es mit den Aktivitäten bei meinem Rechner jetzt nicht. Das, ja, da möchte ich diese Taskleiste haben und das Menü, aber du hast vollkommen recht, das ist für ein Tablet ist das Quatsch, das so einzurichten, ne? Und ich glaube, die gehen in diese Richtung. Und weil wir da gerade beim Thema sind, ich habe gestern in meiner News-Sendung auch dieses Linux on Decks vorgestellt für Samsung Phones und auch Samsung Tablets. Na, das ist sozusagen eine Ubuntu-App, die man da installieren kann, und dann hat man als Subsystem ein abgeschlossenes Linux-System, das man dann benutzen kann. Das wäre zumindest, sagen wir mal, so eine Brücke dahin, dass man, wenn man Samsung, aber anscheinend ist es auf Samsung beschränkt, wenn man so ein Tablet hat, dann hat man ein Ubuntu Unity, ist das sogar noch, ist 16.04,
Ja.
also da sind sie ein bisschen hinten, aber macht ja nichts, damit kann man ja arbeiten. Aber man hätte
Ja.
dann ein abgeschlossenes Subsystem auf seinem Tablet und ich denke, Unity würde sich für sowas ja auch sehr gut eignen.
Ja, auf jeden Fall. Also Unity wurde ja eigentlich darauf entwickelt auch, ja, wie genau auch GNOME 3. GNOME 3 kam ja, ich weiß nicht, wann die erste Version rauskam, schon ewig lange her. Ich habe mir mal letztens GNOME 3.1 oder GNOME 3.0 angeschaut. Das war ein komplett anderer Desktop gefühlt. Also beziehungsweise sie haben mega viel Arbeit da reingesteckt und sieht mittlerweile viel, viel hübscher aus und auch meiner Ansicht nach auch viel benutzerfreundlicher und auch wirklich, dass man sich's vorstellen kann, ich finde, es zu nutzen. Jedenfalls, die haben ja ganz am Anfang auch mit, als GNOME 3 kam, ich denke, das ist wahrscheinlich die Zeit, wo Canonical sich gesagt hat, dass sie jetzt auf Unity steigen, also von GNOME 2 weg, weil man gesehen hat, okay, GNOME 2 bekommt irgendwie so ein Ende. Gut, mittlerweile hat es ja kein Ende mehr, hat er ja immer noch Mate und ja immer noch viele, viele Nutzer, die das gerne nutzen. Und jedenfalls hat man dann im GNOME-Projekt gesagt, okay, wir wollen auf mobile Geräte halt, ja, weil das ist jetzt der neue heiße Scheiß sozusagen, das machen wir jetzt. Und genau, ich glaube, das war sowieso direkt am Anfang das Ziel halt bei GNOME. Und haben sie ja alles über den Kopf geworfen, was ja viel Unmut gebracht hat, genauso wie Canonical mit Ubuntu. Und ja, das hat ja lange angehalten. Und ich finde langsam, wenn man jetzt nicht so ganz drauf erpicht ist, dass man sagt, GNOME ist blöd, ist es tatsächlich mittlerweile ein nutzbarer Desktop geworden, oder? Oder hast du GNOME selber schon mal jetzt ausprobiert die letzten 1, 2 Jahre?
Ja, ich habe mich sehr intensiv auch mit GNOME beschäftigt. Also, weil ich beschäftige mich immer mit den Dingen, die ich eigentlich nicht mag, weil ich mir auch, ja, weil ich mir denke, diese Leute, die GNOME entwickeln, das sind ja keine Dödel, ne? Also, die haben sich ja irgendwas dabei gedacht. Also, und ich möchte verstehen, was die antreibt, warum sie GNOME so machen, wie sie es machen. Und wenn man das versteht und wenn man sich da reinversetzt, dann ist es auch mit dem Kritisieren nicht mehr so arg, weil man dann versteht, wie du gerade eben gesagt hast, da hatte man damals die Zielrichtung mit Phone, na, mit Tablet. Man hat erkannt, das ist, was ja richtig war, das ist der Markt der Zukunft, da bewegt sich alles hin. Da hatten die Leute von Canonical total recht. Nur was sie nicht bedacht haben, ist, dass sie keine Chance hatten, auf diesem Markt Fuß zu fassen, weil sie da einfach zu klein waren. Ja, also da sind die großen Player auf dem Markt und die haben diesen Markt an sich gerissen und Ubuntu bzw. Canonical hatte da ja nie eine Chance. Ja,
Nein.
und ich denke, diese Desktop-Benutzer, die plötzlich von diesem GNOME 2 auf GNOME 3 umsteigen mussten, die waren wie vor den Kopf gestoßen. Deswegen haben die auch geschimpft, die haben gesagt, was ist denn jetzt los? Also der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier und jetzt ist da plötzlich alles anders und ich soll mich da umgewöhnen und das haben die Leute einfach nicht eingesehen. Und ich denke, heute ist so auch eine Generation da, die von Haus aus sofort auf GNOME geht und die das einfach akzeptieren, dass das so ist, wie es ist. Na, und dann siehst du das vielleicht auch mit anderen Blicken.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Kann man nicht mehr viel ergänzen, finde ich. Ja, also ich bin gespannt, wie es insgesamt im Linux-mobilen Bereich weitergeht, beziehungsweise ob es überhaupt mal startet so richtig, weil so richtig haben wir ja einen Fuß geschafft mit irgendwie, ja, mit Touchscreens oder Tablets. Ich glaube, es gibt kein einziges Gerät, was so offiziell mit einem Linux ausgeliefert wird, was Touch hat. Ja, also ich zum Beispiel habe mir jetzt heute zum Beispiel kam mein neuer Laptop an. Das ist ein Lenovo ThinkPad, nee, Lenovo Yoga, glaube ich. Halt jedenfalls auch mit Touchscreen Support. Da werde ich mich jetzt heute nach dem Podcast wirklich sehr schön beschäftigen, damit so ein Debian draufzuziehen mit dem GNOME. Jedenfalls, ja. Überall hat man halt das Windows 10 drauf und teilweise hast du es halt so drauf, dass du nicht mal mehr ein anderes Linux oder anderes Betriebssystem installieren kannst, weil halt, ja, erstens Windows hat ja mittlerweile vor 1, 2, nee, Jahren sind das nicht, vor einem halben Jahr ungefähr, ja, so eine neue Funktion, dass du halt im BIOS. Dass das komplett auf Windows 10 angepasst ist und dass du nichts mal anderes installieren kannst. Die wollen sich ja natürlich in der Hinsicht wirklich die komplette Macht holen. Auch dass jetzt zum Beispiel kein anderer Mitbewerber noch reinkommt, wie zum Beispiel Harmony OS. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist eine Android-Alternative, die halt Huawei vorgestellt hat. Halt dieses groß angekündigte, ich sag mal, alternative Betriebssystem, das soll ja für alles quasi gelten. Da können wir ja nochmal gleich zum Sprechen kommen. Jedenfalls Ich denke, das wird sehr, sehr schwierig für Linux da überhaupt noch Fuß zu fassen, für die Linux-Welt jedenfalls.
Ja, ich sehe das auch bei mir am Discord-Server. Wir haben da ja auch einen Support-Bereich und da kommen immer wieder Leute an. Oh, sie haben sich jetzt diesen und jenen Laptop da gekauft. Und dann denkt man so, naja, jetzt installier dir doch einfach mal Linux Mint, du bist der Anfänger. Und dann kommen die an und sagen, ja, installieren kann man schon. Ja, also das Live-System startet auch, die Installation geht durch. Und beim Reboot passiert gar nichts mehr. Na? Und dann kommt man drauf, oh, das ist jetzt wieder so ein Gerät. Ah, Mann, da müssen wir jetzt tricksen oder möglicherweise geht es auch gar nicht, dass man da das Linux zum Laufen bringt, obwohl es ja drauf ist. Na? Also am Schluss der Installation wird gesagt, alles erledigt, du kennst es ja. Na? Und dann
Ja.
bitte Computer neu starten und man hat den Eindruck, da ist doch jetzt alles okay und in trockenen Tüchern. Ich meine, es ist halt immer schwierig, natürlich im Discord, wir haben hier nur Ferndiagnosen. Und wenn dann dieser Punkt kommt, wo jemand sagt, das startet jetzt aber nicht, dann steht man natürlich auch hier da und ja, man kann nur vermuten und zu sagen, jetzt geh da mal in die Kommandozeile und mach das und
Ja.
das, da wird es eben dann sehr, sehr schwierig und vor allem für einen Anfänger, na, wie erklärst du dem das? Und möglicherweise gibt es überhaupt keine Lösung, weil eben, wie du sagst, diese Sperren da drin sind im BIOS. Und das finde ich schon, also das finde ich eine sehr, sehr üble Sache, muss ich sagen. Das
Ja.
bei älteren Computern war das nicht so.
Zum einen sagt ja, Microsoft liebt Open Source. Kennst ja wahrscheinlich dieses Bild mit so einem Herzchen noch dabei. Ja, und die so, ey, ja, wir sind da voll auf eurer Seite. Sie haben auch GitHub gekauft. Aber ihr sollt wenigstens die ganzen Open Source Sachen auf unserem Microsoft Windows 10 da nutzen und nicht auf so einem Linux da oder sowas. Ja, es ist ja, denke ich, schon am Ende von Microsoft initiiert, dass da halt so viele Blockaden mittlerweile drin sind, dass es bloß alternativen Betriebssystemen schwierig gemacht wird, ja, vorinstalliert oder halt installiert zu werden auf so einem Rechner. Und das ist sehr, sehr schade. Und da muss man halt immer von Hersteller zu Hersteller schauen. Und soweit ich sogar gehört habe, ist Lenovo da eigentlich im mobilen Bereich sehr gut dabei, immer mit ihren ThinkPads und den ganzen Geräten, dass die doch schon sehr gut Linux unterstützen und da auch, ich sag mal, immer noch die Möglichkeit bieten, alternative Betriebssysteme zu installieren. Aber manche andere Hersteller tun das halt nicht so. Und da denke ich, muss man auf jeden Fall beim Kauf aufpassen und auf jeden Fall zuvor googeln, ob da überhaupt Linux drauf läuft oder nicht. Ja.
Also, ja, ich wollte gerade auch sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das ganz alleine an Microsoft liegt. Denn es gibt ja durchaus Firmen, bei denen gibt es weniger Probleme oder beziehungsweise auch gar keine Probleme, auch bei neueren Rechnern. Und es gibt Firmen, da gibt es eigentlich laufend Probleme. Also, und ich hatte zum Beispiel auch einen Fall, da kam jemand zu mir und hatte ein Endless OS drauf. Das ist ja auch ein Linux-System. Ja? Und der wollte
Ja.
was anderes drauf. Ja, Endless, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, naja, gut, da ist alles vorinstalliert, kann man sagen, was es überhaupt gibt, so ungefähr. Ne? Also, du hast da ein unfassbar großes System und der wollte es halt ein bisschen schlanker. Und dann habe ich gesagt, oh, kein Problem, mach mal, was will da drauf? Ja, irgendein Debian oder Linux Mint. Und dann hatten wir aber da das gleiche Problem. Also, das Einzige, was man wieder installieren konnte, war Endless OS. Alles andere, ob Debian, ob Arch, ob Linux Mint, ob Ubuntu, ging nicht. Wir hatten genau das Problem. Es wurde installiert, aber es ging dann nicht weiter. Ich habe es dann mit Refind hinbekommen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein Alternativ-Boot-Manager. Und mit dem kann man das machen. Diesen Refind habe ich dann, also es war ein Umweg, den habe ich dann auf der SD-Karte installiert und habe die reingesteckt und der hat dann über die SD-Karte diesen Refind-Bootloader gefunden und dann kamen wir in ein Debian-System rein. Aber das ist natürlich, das ist total albern, das so zu machen. Ne? Also, und von einem Einsteiger kannst du es überhaupt nicht erwarten, dass der auf solche Ideen kommt. Also, aber auch da, das war jetzt nicht Microsoft, ne? Das war Endless OS, was auch ein Open-Source-System ist. Und auch da hatten die anscheinend einen Deal, das war Acer-Laptop, und da wurde auch das Endless OS mit ausgeliefert. Also das war vorinstalliert auf dem Acer. Und anscheinend hatten die dann auch mit Endless OS den Deal, dass man das nicht ersetzen kann. Also, und das gibt es dann anscheinend auch in der Open-Source-Welt. Und das hat mich sehr verwundert.
Unglaublich. Also, ist mir komplett neu. Aber sowohl oder überall findest du ja dann auch irgendwelche Leute, die sowas dann ausnutzen. Ich glaube, ich habe gefühlt das Ganze auch schon 3000 Mal gesagt. Auch hier im Podcast wahrscheinlich schon häufiger. Manche nutzen dann halt solche Technologien dann auch wieder aus, beziehungsweise auch in der Open-Source-Welt gibt es quasi falsche Schafe, beziehungsweise. Und ja, ist ein bisschen besorgniserregend.
Aber da muss ja der Laptop-Hersteller mitspielen. Na? Also da gehören ja immer zwei dazu. Also das Betriebssystem, also auch Microsoft oder auch Endless OS in diesem Fall, die können ja nichts am BIOS von dem Laptop machen. Na, das muss ja ausgehen von der Firma Acer, die das tatsächlich dann machen. Und ich habe dann gesehen im BIOS, da waren ein paar Sachen ausgegraut. Also die haben das nicht mal rausgelöscht, sondern Funktionen, wo man normalerweise das dann machen könnte, na, die waren da und die waren grau und die konnte man nicht anklicken. Und das musste auch von nicht, Acer.
Auch nicht durch ein BIOS-Root-Passwort, weil manche Funktionen kannst du nur machen, wenn du ein BIOS-Root-Passwort gesetzt hast.
Ja, das haben wir natürlich probiert.
Ach so,
ja. Ja, das ging nicht. Also, da hat sich nicht verändert dadurch. Na, also, es war da, aber man konnte es nicht anklicken und man hat gesehen, die haben Funktionen aus dem BIOS entfernt. Das ist ärgerlich.
Ja, aber stell dir vor, vielleicht ging ja Microsoft einfach mal hin zu Acer und gesagt, ihr bekommt alle Windows-Lizenzen günstiger, wenn ihr das und das in euer BIOS reinpackt.
Ja, das sind
die. Ich denke, dann ist so eine Firma da ja schon immer gerne, ich sag mal, darauf aus. Ja, ist sehr, sehr schade, dass es manchmal in solche Richtungen geht. Und Microsoft kann ich ja in der Hinsicht schon verstehen. Also, beziehungsweise sie wollen halt ganz einfach da ihr Monopol, was sie ja teilweise schon haben, nicht verlieren. Und tja, ja, das Problem ist aber, dass viele auf macOS mittlerweile dann halt darüber gewechselt sind oder halt auf Apple, ne? Aber
da hast du ja dasselbe Problem. Du kannst jetzt auch nicht einfach, ich meine, das ist ja auch ein geschlossenes System. Ne? Also Apple hat jetzt auch nicht unbedingt großes Interesse, dass jetzt da andere Dinge auf dem Apple installiert werden. Ja, also das Interesse hält sich in Grenzen, sage ich mal.
Oh ja.
Oder es gibt ja auch nach wie vor Software, die nur für Apple entwickelt wird von Apple. Na, von Apple für Apple. Und das ist auch geschlossen und es dringt auch nicht nach außen und da dringt auch nichts rein. Also geschlossene Systeme gab es schon immer. Na, das ist ja klar. Du kannst jetzt auch nicht in einen Ford einen VW-Motor einbauen. Einfach so. Na? Das geht ja auch nicht.
Wahrscheinlich sogar schon. Keine Ahnung. Ja? Nee, es gibt ja da auch viele bei den Autos ja teilweise auch ziemlich viele gleiche Bauteile. Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt in die Volkswagen Group reinschaust, ich denke, da hat ein Skoda-Motor genau den gleichen Motor wie zum Beispiel ein VW-Motor oder sowas. Oder das ist ja da wahrscheinlich nochmal anders. Ja. Nee, aber wollen wir mal nicht zu den Autos kommen. Nee. Ja, und weißt du, was das Harte ist?
Das Harte?
Ja, das Harte ist, wir wären schon fast wieder durch.
Ja, was weißt heißt fast? Ich habe jetzt gar nicht so auf die Uhr geschaut. Wann haben wir denn begonnen?
Ja, wir haben so vor 55 Minuten ungefähr begonnen.
Okay.
Na, ja, das Harte ist, ich habe hier 10 Themen vielleicht heute Morgen recherchiert und aufbereitet und so weiter. Und rate mal, wie viele Themen wir davon besprochen haben.
Im Prinzip 1.
Genau. Ja, finde ich aber wunderschön, um ehrlich zu sein.
Ja, ich habe hier meine auch ungefähr 10, ich kann es jetzt nicht zählen, aber ja. Linux und Dex haben wir besprochen. Das hat sich so ergeben. Ja. Aber das andere, was wir auch vor der Sendung so durchgesprochen haben, fand nicht statt. Mhm. Aber ja. ich hoffe, euch hat jetzt auch dieses XFCE interessiert. Man darf also, ja auch mal in die Tiefe gehen. Es muss ja nicht jedes Thema in 3 Minuten abgehandelt werden.
Nein, nein. Also ich finde, ja gut, für mich war halt das Thema XFCE noch relativ neu, weil ich halt im Urlaub war. Und wir haben es halt hier noch nicht so groß durchbesprochen. Ich hoffe, es war für euch noch nicht so ein zu alter Hut. Ja, wer weiß, vielleicht habt ihr da ja auch schon mal selber was ausprobiert. Beziehungsweise, wenn ihr schon was ausprobiert habt oder wenn ihr jetzt was ausprobieren wollt, könnt ihr uns auch gerne unsere Erfahrungen per E-Mail mitteilen. Unsere E-Mail ist halt, einen Moment. Unsere E-Mail ist Mindtest. Nein, das ist was Falsches. Warte mal. Mindtest, ja. Hier, ja, das ist auch. Nee, podcast.jean.joe@gmail.com. Könnt ihr uns gerne mal eure Erfahrungen mitteilen, beziehungsweise wenn ihr irgendwelchen anderes Feedback habt, könnt ihr es uns unter dieser E-Mail-Adresse sehr, sehr gerne teilen. Wir schauen da auch drauf und machen das auch teilweise oder binden das vielleicht auch in den Podcast ein, wenn das insgesamt passt. Und auf SoundCloud sind wir jetzt nicht mehr, leider, weil halt eben wir da jetzt monatlich Geld abdrücken müssen dafür, dass die das Ding da anzeigen, beziehungsweise einen anderen RSS-Feed erlauben sie nicht. Also ist für uns SoundCloud erstmal gestorben. Dafür gibt es uns noch auf Spotify, ich habe hier eine Liste, weil sonst vergesse ich das alles. Wir sind gelistet auf gpodder.net, Spotify, ja, SoundCloud waren wir gelistet, Stitcher.io, TuneIn und Deezer. Da sind wir überall zu finden. Und natürlich auch auf eurer Podcast-App, auf eurer eigenen, den RSS-Feed haben wir euch, oder haue ich einfach unter das Video nochmal, auf dem YouTube-Kanal Linux Guides findet ihr garantiert unseren Podcast und dann findet ihr unter Links dann auch den RSS-Feed, den ihr auch natürlich sehr gerne hinzufügen könnt. Aber kleine Vorankündigung, der wird sich demnächst ändern, weil ich komplett umziehe mit dem Server her und dann kriegt ihr auch eine statische IP-Adresse und oder wirklich eine Domain und da wird sich noch ein bisschen was ändern, aber ist noch ein bisschen zu früh, das jetzt anzukündigen. Genau.
Ja, also die Stunde ist schnell vergangen, muss ich sagen. Ich hoffe für die Zuhörer auch. Ich hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt, während wir beide da gelabert haben.
Also, ich hoffe auch nicht. aber ich habe mich auf jeden Fall nicht gelangweilt.
Ja, uns beiden gefällt's. Genau. Und das ist ja auch wichtig. Also, dass es den Zuschauern und Zuhörern gefällt, ist auch wichtig, aber dass es uns beiden gefällt, ist auch wichtig.
Ja, klar. Also, ich würde mich natürlich ganz klar vorziehen. Nein, Spaß. Ja. Genau, dann wären wir soweit erstmal durch. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen oder fürs Zuhören mal wieder. Und dann sehen wir uns auch schon wieder nächsten Freitag spätestens, beziehungsweise hören. Mann, ich habe ja meine YouTube-Floskeln da drinnen und ja, da ist halt häufig Sehen dabei. Naja, okay, schaffen wir.
Ja, also und wir sehen und hören uns hoffentlich auf meinem Kanal auch, wenn ich wieder die Linux-News mache, wie jeden Donnerstag bei Linux-Umsteiger. Schaut auch da gerne vorbei. Mischt euch ein in die Sachen, die ich da erzähle. Und schaut auch beim Jean vorbei, bei Linux Guides. Jeden Freitag ein neues Video. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut, Leute.
Tschüss.